Sie hören eine Sendung von DRS2.
Frieda Mann, Ihr Buch, Ihre Lebenserinnerungen, die aber auch von Gegenwart voll sind, es geht nicht nur zurück, Sie beschreiben auch Ihr Leben heute, heißt Achterbahn, Untertitel Ein Lebensweg. Die Achterbahn ist natürlich etwas, was schon vom Bild her einen fasziniert, weil es einen gewissen Thrill beinhaltet, dass man da hinaufgehoben wird und dann hinuntergefallen lassen wird auf einer Achterbahn, dass man sich dem aussetzen muss, voll Vertrauen in das ganze Gerippe dieser Bahn und in die Technik. Auf der anderen Seite ist das Bild der Achterbahn aber auch etwas, was fasziniert, weil der Mensch sich ja offenbar gern dieser Gefahr und diesem Unheimlichen einer Achterbahn aussetzt. Wenn nun Ihr Leben sozusagen eine Achterbahn gewesen sein kann, wie Sie eben vom Titel her uns das nahelegen, was war denn stärker dabei, die Lust an diesem Unheimlichen, an diesem geführt gefahren werden oder vielleicht doch auch die Lust an der Spannung, dass man nicht weiß, was einen erwartet, während man in der Achterbahn mal eine Schlaufe macht?
Ich glaube, das lässt sich schwer sagen, was stärker war. Es waren beide Aspekte voll und ganz da. Der Anfang war natürlich erst einmal das Getrieben, das irgendwie geworfen werden, was ja sehr reichlich bei mir der Fall war. Und wenn ich bedenke, dass ich schon als kleines Kind zwischen meinen Eltern und meinen Großeltern in Pacific Palisades hin und her gependelt wurde sozusagen. Aber daraus ergab sich natürlich ziemlich bald, sobald ich dann so halbwüchsig war, merkte ich, dass ich das Leben mir selbst in die Hand nehmen wollte, aber dass dann ich, da ich schon sozusagen im Schwung war durch dieses Hin- und Hergerissenwerden, war es für mich dann fast selbstverständlich, jetzt auch diesen Schwung selbst nochmal zu erzeugen, nicht anzutreiben in diese Kurven, in diese Auf- und Abwärtsbewegungen, die ja so eine Mischung aus ja Lust natürlich einerseits, aber auch Gruseligkeit, dieses Abstürzen, was dann als, kommt, sobald man auf dem Zenit oben ist und dann wieder hinaufgefahren werden und dann die nächste Kurve. Und ich glaube, das hat mich geprägt und das hat die ganzen Jahrzehnte bis heute meinen Weg bestimmt. Und selbst jetzt in der Gegenwart, glaube ich, ist es immer noch ein bisschen Achterbahnfahrt, nur mit dem Unterschied, dass jetzt im Alter die Amplituden langsam ein bisschen kleiner werden.
Amplituden, mindestens könnte man mal zwei solche Punkte benennen. Frieda Mann, Sie arbeiten unter anderem an einem Projekt in Brasilien. Ihre Urgroßmutter, also die Mutter Ihres Großvaters von Thomas Mann, stammte ja aus Brasilien. An der Ostsee wird ein großes Projekt, das Sie zusammen mit dem litauisch-russischen Musiker Tarasow jetzt inszenieren, gezeigt werden. Das heißt, Sie pendeln zwischen Welten, Sie pendeln aber auch zwischen Talenten und zwischen Können, denn Sie sind Schriftsteller, es gibt über ein halbes Dutzend Romane von Ihnen. Sie sind eben auch einer, der jetzt zusammen mit dem Musiker versucht, sozusagen neu, was die Schriftsteller früher nicht gemacht haben, Inszenierungen uns zu zeigen. Sie sind aber auch studierter Theologe. Sie haben gearbeitet als Psychotherapeut, unter anderem mit krebskranken Kindern. Das heißt, Sie schöpften und schöpfen aus einer ganz breiten Palette von Fähigkeiten und von auch Fähigkeiten, die Sie sich erarbeitet hatten. Warum lag es nicht nahe, dass Sie wie Ihre Tanten, Ihre Onkel auch, zum Beispiel Erika Mann, zum Beispiel Golo Mann, dass Sie Schriftsteller geworden sind, von Anfang an gesagt haben, ja, das ist das, was wir können, ich bin ein Mann, ich bin der Enkel von Thomas Mann, ich schreibe auch Romane.
Ja, Sie sagten ja gerade Enkel, das heißt, das ist die dritte Generation im Unterschied zu Erika und Golo und Klaus und alle, wie sie alle hießen. Und bei mir war das die Zielsetzung und das Leben doch auch ein Stück anders. Ich habe mich eigentlich, nachdem ich so als, ja, sagen wir als 15-, 16-Jähriger auch mich dann schon mal gleich versucht habe, literarisch zu äußern, habe ich ziemlich früh erkannt, nein, mein Weg muss anders sein. Ich kann mich eigentlich nur dann verwirklichen, wenn ich ein gehöriges Stück Distanz Platz von dieser Familie beziehe, ganz andere Wege gehen, akademische Wege, so früh im akademischen Bereich studiere, wie es meine Vorfahren nicht gemacht haben, also Golo, Michael, mein Vater, die haben relativ spät erst den Weg zur Universität gefunden, ich nicht, ich wollte das schon relativ früh machen. Gut, ein paar Jahre lang habe ich noch mit einem Musikstudium verbracht, aber dann bin ich in den akademischen Bereich gegangen und es hat Jahrzehnte gedauert, bis dann sozusagen die Erblast sozusagen mich wieder eingeholt hat, aber auch da war es, Sie haben mit Recht gesagt, 6 Romane, aber 6 Romane sind jetzt eigentlich auch genug und jetzt gehe ich auch literarisch wieder neue Wege. Es ist zwar künstlerisch-literarisch, wie ich mich weiter ausdrücken will, aber wie Sie es auch schon geäußert haben, es geht mir jetzt ganz wichtig darum, einen neuen literarischen Genus zu finden, nicht jetzt nur Romane und reine Prosa zu schreiben, sondern eben auch Wege, wo sich die verschiedenen Kunstgattungen, Musik, mit der ich ja auch geboren und aufgewachsen bin, Kunst und Sprache und Literatur miteinander zu verbinden, aber mit zeitgemäßen Themen, die also eben auch schon wieder ein ganzes Stück weiter sind als die Themen meiner Vorfahren. Und das ist der Punkt, dass ich da jetzt einfach weitergehe in die Zukunft.
Man könnte das mit dem Stichwort Performance bezeichnen, aber es steckt dahinter auch ein weltanschauliches Engagement, das kann man ganz klar sagen. Ja. Flood, Englisch, auf Deutsch die Flut, heißt dieses Unternehmen und die Sintflut ist da ganz nahe, die bedrohte Welt. Und da zeigt sich eben, wie Sie gesagt haben, Friedo Mann, es geht jetzt über die Familiengeschichte hinaus, über das Individuum hinaus, jetzt kommt etwas anderes ins Spiel. Warum kommt jetzt plötzlich dieses, sag ich mal, Weltengagement ins Spiel bei Ihnen?
Das ist insofern auch nicht ganz neu, denn ich hatte ja auch schon eine Phase, das war so der erste Versuch eines Generalausbruchs, wenn ich es mal so nennen darf, mit Anfang 20, als ich auch wieder anders, als das mit anderen Familienmitgliedern der Fall gewesen ist, in die katholische Kirche konvertierte. Ein ganz eigener Schritt. Ich habe zwar erst dann viele Jahrzehnte später erfahren, dass der Apfel so weit vom Stamm auch wieder nicht fällt, weil ich mir da, habe mir sagen lassen müssen, was ich als Kind nie wusste, dass mein Großvater Thomas man ja auch einen Weg, eine langsame Entwicklung vom areligiösen Menschen zu einem religiösen Menschen im Alter, im hohen Alter, als von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs, des Faschismus geschockter Mensch, dann doch auch ganz neue Dimensionen für sich entdeckt hat, siehe Dr. Faustus, aber auch noch andere Schriften später. Und insofern ist es auch nicht ganz neu. Und trotzdem war es mir für mich wichtig, diesen Ausbruch sozusagen zu wagen. Und das hat auch eine Zeitlang in der Zeit, wo ja auch die katholische Kirche im Aufbruch war, in den frühen 60er Jahren, die Zeit des Konzils, des Aggiornamento, des Dialogs zwischen den Religionen, zwischen den Konfessionen. Und das hat eine Zeit lang durchaus für mich eine große Bedeutung gespielt. Dann allerdings bin ich durch die Ereignisse der 60er, der 68er Zeit dann wieder ganz aus diesem kirchlichen Bereich herausgeraten. Aber auch da war es so, als ich in die Psychotherapie ging, es hat mich immer ein ethischer Aspekt hat mich immer dazu bewegt, auch diesen Weg zu gehen. Insofern war da doch ein roter Faden da. Und dass ich jetzt sozusagen wieder zurück in den Bereich gegangen bin, allerdings religionsübergreifend, im Sinne eines Dialogs zwischen den Religionen, zwischen Religion und Nicht-Religion, aber mit einem ethischen, gesellschaftlichen Engagement, das ist für mich jetzt relativ etwas Neues und ist es eben doch nicht so ganz. Und ganz typisch ist es, wenn ich das vielleicht mal ganz kurz skizzieren darf, was mit dieser Sintflut, dass es da Aufsicht hat, die Texte, die habe ich ja geschrieben, sind im Grunde ein Versuch einer Verbindung zwischen traditionellen biblischen, aber auch muslimischen Texten aus dem Koran und jüdischen Texten aus dem Talmud mit Al Gores, eine unbequeme Wahrheit, was ja eine Anklage gegen die Gefahr einer völligen Vernichtung unserer Welt auf ökologischer Ebene ja ist. Und das passt sozusagen zu diesen alten klassischen Texten, nur eben auf einer ganz anderen Ebene. Das wird miteinander verbunden, das ist also ein Clash zwischen den verschiedenen Epochen unserer Zeit, aber in einer Zeit, die eben, wo wir heute vor dem Scheideweg stehen, entweder Untergang oder es muss sehr viel getan werden, damit sich da etwas ändert.
In diesem Buch, Friedo Mann, ein Lebensweg mit dem Titel Achterbahn, sagen Sie einmal, dieses Engagement dann, das 68 folgende sozusagen auch jetzt sich verweltlichte, indem sie eben dann sich den Menschen zuwandten als Psychotherapeut, als medizinischer Psychologe, indem sie jetzt mit diesem großen Projekt auch wieder diese Weite suchen des Engagements, sagen Sie einmal, das sei eine säkularisierte Form der Religiosität gewesen. Und die Religiosität, bevor sie so säkular dann sich verwandelte, war eigentlich eine ganz spezifische, denn Sie haben es vorher gesagt, 60er Jahre in München Theologie studiert. Und zwar katholische Theologie. Warum katholische Theologie?
Für mich war der Ausbruch jetzt aus der Familie, aus meiner Familie, eigentlich nur sinnvoll und möglich, wenn dieser Weg auch führte zu einer Art Familie, wenn ich so will, auf der Weltebene. Und die katholische Kirche, die damals in einer Aufbruchssituation war, hat sich ja damals sehr stark als eine ganz große Weltgemeinschaft gezeigt, im Aufbruch. Nicht nur jetzt rein religiös, wenn ich jetzt an Papst Johannes den 23. denke, eine ganz extraordinäre Figur innerhalb der Geschichte des Christentums, sondern auch im weltlichen Bereich. Der amerikanische Präsident Kennedy war ein Katholik zum ersten Mal. Und dieser Aspekt sozusagen des Katholizismus hat mich mehr überzeugt als die Vereinzelung und Zersplitterung der verschiedenen protestantischen Bewegungen der Welt. Heute sehe ich es ganz anders. Heute bedauere ich sehr, dass die katholische Kirche in einem Zustand einer mehr oder weniger totalen Stagnation geraten ist und dass sehr viele junge, engagierte protestantische Christen vorbildhaft diesen neuen Weg des Christentums in die Welt hinein versuchen, ihn begehen, sind kleine Zellen, sind wenige, die müssen auch aufpassen auf ihre Superintendenten, die da auch ihre festen Normen haben. Aber da ist mehr Möglichkeit, da ist mehr Freiheit da. Und ich habe einige von diesen jungen protestantischen Pastoren, mit denen ich sehr gut in dieser quasi säkular-christlich, säkular-religiösen Form auch zusammenarbeiten kann, steckt etwas Vielversprechendes. Mir ist immer sehr wichtig hervorzuheben bei dem, was ich mache, dass ich es eben nicht im Alleingang mache, sondern so wie ich ihn auch in der Kunst mich mit einem Musiker zusammengetan habe, so ist es mir auch wichtig, jetzt bei einem Versuch, Religion neu zu verstehen, neu zu bestimmen, ökologisch und kulturell auszurichten, das auch im Verbund mit anderen Menschen zu machen.
Das Stichwort der Befreiungstheologie wäre hier sicher auch sehr wichtig in dem Zusammenhang, denn da hatte ja dann der Katholizismus unter Johannes dem 23. auch eine unglaubliche Weite entwickelt, obwohl er das Individuum als eine der letzten Instanzen, das Gewissen und so weiter, ins Zentrum setzte. Und das führt mich eben zurück auf dieser Gedanke Nord-Süd, auf das Stichwort, Sie haben vorher gesagt, Sie hätten sozusagen auch eine Familie gesucht, ja. Eine geistige, spirituelle Heimat natürlich. Und da kann man vielleicht doch den kurzen Schluss ziehen, wenn es kein Kurzschluss ist. Diese Suche nach der Familie hätte aber doch dann am Anfang auch zu tun gehabt mit der eigenen Familie, der man sozusagen etwas anderes gegenüberstellen wollte. Vielleicht der man vielleicht sogar entkommen musste, ja, bevor man sich selber wurde. Also dieser wirklichen unglaublichen Dynastie, Nobelpreisträger, wie gesagt, und bis zu Golomann, großartiger Historiker und so weiter, der zu entkommen. Das war aber doch offenbar eine wichtige Initialzündung. Jetzt muss ich muss weg von den Manns sozusagen.
Genau, ja. Ja, das ist ganz zweifellos der Fall gewesen. Und natürlich war es so, als ich dann in die Psychotherapie gegangen bin, ganz sogenannt säkulär, ganz losgelöst wieder von der Kirche, dann war das im gewissen Sinne schon ein erster kleiner Rückschritt wieder, wenn man so will, weil es mit dieser Weltgemeinde, die ja auch dann ein Stück weit wieder so am Stagnieren war, nicht so abgelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hatte. Und schließlich, als ich dann sogar in die brasilianischen Familienwurzeln Jahrzehnte später zurückgefunden habe, war es vielleicht nochmal einerseits wieder ein kleiner Rückschritt in die Familie zurück. Andererseits natürlich immer der Wunsch, wenn schon sich diese Kindheitsstätte meiner Urgroßmutter sich anzueignen und sie kennenzulernen, dann natürlich schon auch vorwärts gerichtet, in dem Sinne, dass diese Julia Mann, meine Urgroßmutter, Symbol für eine Völkerverständigung in der heutigen Zeit auch darstellen sollte. Und das tut sie ja heute noch. Nur ist es mir wichtig, dass ich dann danach jetzt wieder einen weiteren Schritt von der Familie weg gemacht habe, dabei bin zu machen. Und ich glaube, ich habe ja in meinem Buch Achterbahn einerseits ja ganz deutlich gesagt, dass rein persönlich, auf der menschlich-persönlichen Ebene, die Beziehung zu meinem Großvater, und Großmutter auch, also zu der ersten Generation, sich sogar noch verengt hat durch das Schreiben. Das ist mir deutlich geworden, dass das sozusagen ein Stück Herz von mir geblieben ist. Aber dass andererseits beruflich gesehen, literarisch gesehen, ich mich in diesem Sinne gerade von ihm und von der zweiten Generation, Klaus, Erika, Gohl, auch nochmal endgültig verabschiedet habe. Jetzt.
Gehen wir mal jetzt in dieses Feld hinein, Friedo Mann, Großvater Thomas Mann, Großmutter Katja Mann. Sie waren zuerst, nachdem Sie ja eben in Amerika im Exil zur Welt gekommen sind, Ihr Vater Michael Mann, ein Musiker, der später Germanist in Berkeley wurde, Ihre Mutter eine Schweizerin aus Zollikon, Fabrikantenfamilie, Moser, und eben der andere Großvater, die andere Großmutter, die waren damals in Erlenbach zuerst zu Hause, nachher sind sie auch rüber nach Kilchberg. Und sie haben zusammen mit ihrem Bruder Toni eigentlich die Hauptzeit ihrer Jugend in der Schweiz verbracht.
Ja.
An zwei schönen Orten, in Zollikon, in Erlenbach respektive Kilchberg, wohlbehütet. Sie winden wunderschöne Kränzchen ihren Großeltern, die auch für eine emotionale Sicherheit und Geborgenheit gesorgt haben. Und zugleich aber waren sie weg von ihrem Vater und ihrer Mutter. Und sie zitieren einmal einen Satz, den reiße ich jetzt auch mal aus dem Zusammenhang heraus, den der Vater gesagt haben soll: ein halbes Jahr Familienleben genügt mir. Der Vater war ein Künstler, wie gesagt, Musiker, Bratschist. Was hat das denn jetzt im Gegensatz zur Geborgenheit beim Großvater in ihnen hinterlassen, wenn man das später liest, als Erwachsener, was ein Vater über das Familienleben gesagt hat? Was passiert da in einem drin mit einem solchen Satz, dann ein halbes Jahr Familienleben reicht mir?
Vor allem, wenn es gestimmt hätte, was er gesagt hat, ein halbes Jahr, wenn das wirklich ein halbes Jahr gewesen wäre, wäre es ja noch etwas anderes gewesen. Aber er hat sich ja eigentlich selbst belogen mit dieser Aussage. Wir hatten auch kein halbes Jahr Familienleben, wir hatten vielleicht ein paar Wochen pro Jahr, wenn überhaupt, wenn es hochkam, Familienleben. Ich habe das damals ziemlich stark verdrängt, weil ich mich eben bei meinen Großeltern wohlgefühlt habe und es nicht aufkommen lassen wollte, dieses Gefühl, irgendwo auch verlassen zu sein, obwohl es eigentlich deutlich war. Großeltern können, so gut sie sind und so gütig und fürsorglich, sie können nie Eltern ersetzen, allein schon aus Generationsgründen. Ich habe wohl halb bewusst darunter gelitten, dass Katja, meine Großmutter, bei der ich ja dann halb aufgewachsen bin, als ich das Gymnasium, das Freigymi in Zürich gemacht habe, in Matura und so weiter, dass sie so sehr sich für mich gesorgt hat, dass sie einfach eine viel zu alte Dame gewesen ist, die einen heranwachsenden 16-, 17-Jährigen, der dabei ist, seine Eierschalen abzustoßen, nicht wirklich verstehen kann, auch wenn sie eine liebevolle Großmutter ist. Insofern schimmert denn dieses Gefühl, irgendwo nicht genügend von wirklich Eltern, von echten Eltern versorgt zu werden, schimmerte doch immer wieder durch. Es ist mir eigentlich erst Jahrzehnte später deutlicher geworden, da habe ich es zulassen können, dass es so gewesen ist, und ich wundere mich eigentlich, mit was für guten Miene ich das Verhältnis mit meinen Eltern einigermaßen mehr oder weniger bis zum Schluss intakt gewesen ist, und ich kann es heute kaum verstehen. Ich glaube, meine Frau war diejenige, die gesehen hat, wir müssen alles tun, die Familie zusammenzuhalten. Ohne sie hätte ich wahrscheinlich als 30-Jährige meine Eltern für immer verabschiedet.
Das ist ein wichtiges Thema in diesem Buch, die Großeltern, Beziehung dazu, die schönen Seiten, dann die schwierigen, als der junge Mann dann plötzlich merkt, wie Sie es geschildert haben, Friedemann, er ist jetzt unter lauter Frauen, die Erika war ja auch noch in diesem Haushalt dann. Ja. Und das Zweite eben dieses Feststellen, der Schmerz des Verlassenseins, der beiden Buben, muss man sagen,
ja.
Ihr Bruder Toni hat ja dasselbe erlebt. Und dann aber zugleich dann später auch eine Art Versöhnung, das ist das eine. Jetzt haben Sie aber gesagt, Sie haben ja in Zürich die Maturität gemacht, am Freien Gymnasium. Und in Ihrem Buch gibt es sehr, sehr viel über diese Zeit, das man lesen kann. Nebst dem, was man über heute lesen kann, ist mir sehr wichtig zu sagen,
ja.
Sie sind präsent als einer, der jetzt arbeitet und lebt, nicht nur als der Enkel von Thomas Mann im Buch. Aber wenn wir jetzt in diese Zeit mal hineinleuchten, in Zürich, und Sie sind ja dann Schweizer geworden.
Ja.
Sie leben in Pfäffikon, im Kanton Schwyz. Und da gibt es eine sehr schöne Episode im Buch, dass man sieht, es geht nicht nur um Ernsthaftes, es geht nicht nur um Lebensentwürfe, es geht nicht nur um Schmerzen und Wunden, es geht auch um Erfahrungen, die einen heute belustigen, wenngleich sie damals wahrscheinlich nicht nur Lust in ihnen erregt haben, also wie sie Schweizer geworden sind. Das ist eine sehr schöne Episode in diesem Buch. Vielleicht können wir uns die mal anhören.
Ja. Ein Posten der Zürcher Kantonspolizei in Kilchberg im Frühjahr 1960. Zur Erledigung bestimmter Formalitäten für die Bearbeitung meines Antrags auf Einbürgerung in die zum Kanton Zürich gehörende Gemeinde Kilchberg habe ich mich erneut bei der zuständigen Behörde in Bahnhofsnähe einzufinden. Der für mich zuständige Polizeibeamte empfängt mich wie immer freundlich und geht mit mir die einzelnen Punkte des Antragsformulars durch. Er erklärt mir das weitere Prozedere, zudem auch die am Schluss abzulegende Prüfung in Schweizer Geschichts- und Landeskunde gehört. Ich baue darauf, dass mir meine flüssige und völlig akzentfreie Verständigung mit dem Beamten im Zürcher Dialekt für die Entscheidung der zuständigen Kommission zugutekommt. Als ich mich nach dem Ende unserer Besprechung verabschieden will, überrascht mich der Polizist mit einer völlig unerwarteten Bitte. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir jetzt eben mal rasch zu Ihnen nach Hause an die alte Landstraße fahren und ich mich ein bisschen in Ihrem Zimmer umsehe? Fragt mich der Mann beiläufig und wie selbstverständlich. Ich versuche mir meine Verblüffung, ja ein gewisses Befremden nicht anmerken zu lassen und stimme genauso beiläufig und wie selbstverständlich dem eben gemachten Vorschlag zu. Wir verlassen gleich den Polizeiposten und der Beamte führt mich zu seinem Dienstmotorrad. Er komplimentiert mich auf dessen hinteren Soziussitz, begibt sich mit einem Schwung auf seinen Fahrersitz und fährt los, den Berg hoch zur alten Landstraße. Während ich mich am Griff vor mir festhalte und wir durch die kalte Luft sausen, beschleichen mich zunehmende Angstgefühle. Mein Zimmer. Da hängt an der Kleiderschrankwand, mit 4 Reißzwecken befestigt, eine von mir gezeichnete, wenig schmeichelhafte Bleistiftkarikatur des zu allem auch noch in Kilchberg wohnhaften derzeitigen Chefs der Zürcher Tonhalle, Erich Schmid, mit einer noch weniger schmeichelhaften Legende mit seinem Namen darunter. Wenn der Ordnungshüter meine Verunglimpfung einer im Zürcher Kulturleben so angesehenen Persönlichkeit entdeckt, denke ich mir, ist der Skandal komplett und ich kann mir meine Staatsbürgerschaft an den Hut stecken. Krampfhaft überlege ich mir während der ganzen Bergfahrt, wie ich diesen bedrohlichen Schnüffler von meiner Karikatur fernhalten oder ablenken könnte. Ich gehe alle Möglichkeiten durch, wie ich mich vor das Corpus Delicti hinstellen könnte, um es zu verdecken, damit er es nicht sieht. Und schon sind wir am Haus angelangt, wir steigen von unserem Gefährt ab und ich führe meinen unerwünschten Gast ins Haus und dann die Treppe hoch in mein Zimmer. Jetzt hat mein letztes Schweizerstündchen geschlagen, denke ich, mit Schweißperlen auf der Stirn, als wir beide das Zimmer betreten. Zu meiner Erleichterung steuert der Polizist direkt auf mein Bücherregal zu, offenbar sehr neugierig darauf. Er betrachtet es so aufmerksam, dass die unliebsame Zeichnung an der gegenüberliegenden Schrankwand erst gar nicht in sein Blickfeld gerät und ich wenigstens ein bisschen Zeit gewinne. Er schaut sich fast jedes Buch in meinem Regal der Reihe nach genau an. Ich bin verwundert und meine Hoffnung wächst, dass er das, was er nicht sehen soll, erst möglichst spät oder überhaupt nicht mehr entdeckt. Irgendwann beginnt er damit, sich das eine oder andere Buch herauszugreifen und es zu inspizieren. Dabei scheint er es besonders auf einen Kurzgeschichtenband meines Lieblings Tschechow und auf Romane von Tolstoi und Dostojewski abgesehen zu haben. Komisch, lauter russische Literatur. Jetzt dämmert es mir langsam. Der Beamte hat es auf subversiv staatsfeindliche Literatur abgesehen, vor allem kommunistische Schriften aus Russland im Hause der Manns. Er schaut und schaut und blättert und stellt dann die Bücher wieder ins Regal. Seine Miene bleibt unverändert sachlich, keine unliebsamen Überraschungen. Nach einer Weile lässt er von seiner Examinierung ab. Von meiner Schrankkarikatur nimmt er keinerlei Notiz, schaut an ihr vorbei oder möglicherweise sogar durch sie hindurch. Kinderzeichnungen scheinen ihn nicht im geringsten zu interessieren. Dann bedankt und verabschiedet er sich und geht. Erlöst und beglückt atme ich auf. Ich empfinde es als eher unwahrscheinlich, dass er etwas gefunden hat, das er gegen mich verwenden könnte. Aber man weiß nie, es ist noch ein wenig Zeit. Alles in allem darf ich wohl auf einen günstigen Entscheid hoffen.
Herzlichen Dank, Frido Mann. Das war eine Passage aus Ihrem Lebensweg. Das ist der Untertitel mit dem Obertitel Achterbahn, erschienen bei Rowohlt. Es gibt in diesem Buch sehr viel Heiteres. Es gibt in diesem Buch sehr vieles, wo man sieht, wie sie auch an eigene Grenzen kommen. Es ist ein sehr ehrliches, ein sehr offenes Buch. Es gibt sie als einen, der sich von den Manns loslösen musste, der ein paar Mal den eigenen Weg suchen musste, bis er sich selber gefunden hat. Es gibt aber trotzdem, und darauf beharren sie mehrmals, es gibt aber trotzdem eine ganz klare Verbindung. Sie sagen einmal, typisch Mann an ihnen selber sei, trotz all dem, eben dass sie, ich zitiere es, ein Idealist und ein Himmelsstürmer seien. Idealist und Himmelsstürmer. Was war es denn, was trotz allem, trotz all diesen Erschwernissen, sie Idealist und Himmelsstürmer sein ließ? Was war es, das immer wieder hineingekommen ist, dass sie auch aus sehr schwierigen Situationen, in denen sie sich auch privat befanden, und darf das Stichwort Depression ruhig auch hier bringen mal, was war es, dass sie immer wieder herausfinden ließ und eben am Schluss dazu führte, dass sie mit dieser Energie, mit dieser Kraft und Fantasie auch bis heute oder jetzt bis 2009 dieses Projekt, dieses Multimediale, dass sie das durchziehen konnten, trotz allem?
Also ich muss natürlich sagen, dass ich nach wie vor in der Überzeugung bin, dass das Zusammenleben mit meinem Großvater als kleines Kind mir sicher schon irgendwie viele unbewusste Impulse gegeben hat, eben aus dem Leben sozusagen, dass immer das Beste zu machen, auch aus negativen Situationen das Beste zu machen. Aber ich kann ihn natürlich jetzt nicht allein verantwortlich machen. Ich glaube, das liegt auch einfach ein Stück in mir selbst. Und ich kann es nicht weiter erklären, das ist vielleicht ein Stück Persönlichkeit, mit der ich mich vielleicht von vielen oder vielleicht sogar von den meisten meiner Familienmitglieder doch noch, sagen wir, unterscheide. Gott sei Dank unterscheide. Es hat Literaturkritiker gegeben, die auf das Achterbahnbuch geschrieben haben, es wäre bei diesem Leben eigentlich ein Wunder, was ich aus mir gemacht hätte. Das mag vielleicht stimmen, aber ich glaube nicht an Wunder. Ich glaube einfach, es gibt Züge, es gibt Persönlichkeitszüge, die bestimmen, dass man auch lernt, ein Stück weit ja loszulassen, da wo man loslassen muss, aber festzuhalten, wo man festhalten sollte. Und von daher sehe ich so in meiner eigenen Lebenshaltung sehr viele Parallelen zu der fernöstlichen Haltung des Buddhismus, der für mich immer noch bei aller Bindung an bestimmte vergangene zeitliche Muster und geografische Muster so von der Grundhaltung her immer noch eine Art Vorbild ist, an dem ich immer wieder festhalten kann, wenn ich weiter in die Zukunft gehe.
Man darf vielleicht sagen, dass Sie, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, abschließend, dass Sie bis heute immer ein Suchender geblieben sind. Das fällt mir auf.
Ja, ich denke auch. Wobei ich jetzt heute so sehe, dass ein Umkreis ziemlich feststeht. Aber in diesem Kreis sind so viele Möglichkeiten, so viel Leben. Und vor allem hat dieser Kreis nicht nur eine Fläche, es hat auch eine Tiefe. Und da kommt man nie ans Ende, wenn man immer tiefer diesen Kreis auslotet. Und da sind doch so viele Möglichkeiten da. Und auf die freue ich mich sogar, was die Zukunft betrifft.
Herzlichen Dank, Frido Mann, dass Sie mit Ihrem Buch Achterbahn bei uns hier in Reflexe zu Gast waren.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.